Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 16. Februar 2026. Hallo Carsten.
Hi.
Na, bist du? Ich bin froh, dass du Zeit hast. Du feierst ganz schnell Rosenmontag.
Ja, genau, als alter Duisburger, ne? Aber das vergesse ich langsam auch durch. Ich sage, ich kenne Rosenmontag immer als Kind mit Kamelle und als, weiß ich nicht, wochenlang als Indianer in der Indianerwelt durch die Gegend laufen und Cowboys erlegen mit Pfeil und Bogen. Aber das ist jetzt schon ein bisschen länger her.
Mein Sohn hatte Freitag in der Kita Fasching. Ja. Dann fallen sie das. Ich wusste aber gar nicht, dass es dieses Wochenende noch ist. Da komme ich gleich zu, warum ich das seit heute weiß, dass Rosenmontag ist. Der ging als Riesenkalmar. Sah eigentlich aus so, als ob der Background-Tänzer in der Olivia Jones Show.
Aber wie kommt er denn auf sowas?
Ist das nein, doch eigentlich nicht. Der wollte das. Die hat ein Thema Dinos und Meerestiere. Da hat er sich durchgesetzt in der Kita, weil der ist total verrückt mit Meerestieren und Walen. Das hat er nicht von mir, wirklich nicht. Also Walen und der kann dir erklären, warum Bartenwale irgendwie, wie viele Blaslöcher die haben und dass Zahnwale andere Blaslöcher. Heute hat er zum ersten Mal Bulgur gegessen, hat zu mir erzählt, ich sag, wie war das Mittagessen? Sagt er, boah, ich habe 18 Tonnen von diesem Krill gegessen. Der ist voll auf Wale. Sieht super aus, ein roter Riesenkalmar. Und heute habe ich festgestellt, dass es Montag ist, weil ich schreibe ja immer Helge, immer eine Sprachnachricht, Helge von der Linden, von der Linden. Und sag mal, Helge, sag mal, für heute Abend, für den Podcast, folgende Frage. Und dann beantwortete die. Und ich bekam aber keine Sprachnachricht zurück, sondern nur ein Foto mit Helge, der in so einer komischen Uniform mit roter Nase irgendwo saß und breit grinste. So, ah, scheiße, die haben ja da im Rheinland, die haben ja, ist ja Niederrhein, die haben ja richtig, die feiern
ja, natürlich steil.
Ja.
Ja.
Aber so im Rheinland wird gefeiert. Auf See jetzt wurde relativ wenig gefeiert. Wir haben heute eigentlich eine Folge, wo wir auch mal über ein Regatta-Thema sprechen, nämlich SailGP. Und im Vorfeld, während ich auf dich warte, schreibe ich schon manchmal so Überschriften für den Podcast, weil wir wissen natürlich, um welche Themen es geht. Ich habe geschrieben, irgendwie ein Wochenende voller kaputter Boote. Und da schließen wir dann mit der Ethel von Brixham hinterher oder Ethel oder
genau, Ethel. Ich habe mich auch überlegt, ist das mit TH oder ist das Englisch?
Obwohl, nee, von ist ja,
aber von
heißt eigentlich Ethel von
ja. Ethel, ne? Ja.
Wir fangen mal mit dem SailGP an. Ich habe, wir haben ja noch darüber gesprochen irgendwie, dass wir das gucken. Und ich habe dann Samstagnachmittag irgendwann halt so alles Einkauf und hier und da alles erledigt war, habe ich mich hingesetzt. Also ich habe diesen Crash erst gar nicht so richtig doll wahrgenommen. Im Hintergrund sind zwei Boote aneinander geballert. Das ist natürlich nie schön. Aber dann diese Onboard-Kamera von den Neuseeländern, wie da praktisch dieser Steuerbord oder Backbord-Rumpfass von den Franzosen praktisch in die Kamera reinsticht und darüber über diesen Rumpf fliegt. Alter Schwede, ich habe gedacht, ist da jemand lebend rausgekommen, der da vorne saß? Krasse Nummer. Erzähl mal, wie es dazu kam. Du bist ja der Experte.
Ja, ich habe das tatsächlich natürlich auch gedacht, oh Mensch, Wochenende, gucken wir schon mal rein. Dann meine ich auch da den Anspruch, mal drüber zu berichten, weil wer weiß, was passiert. Und meistens ist ja schon spannend, freue ich mich auch immer drauf, wenn, klar, man guckt, man fiebert ja doch mit dem deutschen Team mit und dann durch die Zeitverschiebung war das ja, glaube ich, schon um 4 Uhr nachts deutscher Zeit ist das ja irgendwie passiert. Und dann guckt man das selbst, wie man in so einen Wochenendmodus irgendwie reinbekommt oder nochmal arbeiten oder einkaufen oder zum Markt, keine Ahnung. Und dann, ich habe gesagt, oh, ich muss arbeiten. Und habe mir das dann genüsslich eigentlich nochmal angeguckt, weil ich mich drauf gefreut hatte. Ja, und dann waren ja auch die ersten beiden Rennen, war so ein bisschen, ich guck natürlich
auf die Deutschen,
das deutsche Team, ne? Und das waren jetzt zwei Starts, die nicht besonders gut verliefen, hat Erik danach auch gesagt. Im ersten Rennen sind sie eigentlich noch ganz gut nach vorne gefahren. Das gut ist immer schön, beim zweiten Rennen eigentlich ähnliche Ausgangspositionen, ist aber wirklich noch auf den letzten zurückgereicht. Also wie auch immer. Und dann war es ja, kam ja das dritte Rennen und das war wieder, das ist ja immer auch dann im Replay, das kann man ganz gut in YouTube. Ja, eben, war schon, aber ich glaube, das war gar nicht so das Problem, also viel Wind und ablandig ist sonst oft immer, oder die Welle ist ja sonst oft das Thema, die sind auch am kleinen Rig gefahren, 18 Meter Wing und das sagen sie immer Highspeed Foils, also auch die kleinen Foils, das ist ja dann auch gut zu kontrollieren, die wollen dann, jetzt wieder Rekorde vielleicht zu erwarten und das nervt mich immer, ich meine, ein Rekord, ja, ist schön für die PR, aber hat eigentlich mit diesem Sport da nichts zu tun. Genauso krass finde ich, hast du ja schon mal gesehen, irgendwie nach jedem Tag sagen sie dann den Athlet auf der bestimmten Position, das ist wie so bei NBA, ich weiß gar nicht, wo das herkommt oder so.
MVP oder was?
Ja, genau, aber auf jeder Position, den Präzisionsathlet des Tages, das ist dann der...
Wie bei McDonalds, Mitarbeiter des Monats.
Ja, so ähnlich gab das auch.
Ja, gut, das ist halt...
Und das ist natürlich, das ist das okay, verständlich machen für die Masse, ja, aber das ist echt ein bisschen albern, find ich.
Ich glaube, die wollen da auch Namen so... etablieren und Stars, weißt du, dass die Leute da Interviews, Autogramme und irgendwann Helme von denen tragen. Ja, klar ist.
Ja, natürlich.
Macht ja auch Sinn, so in diesem Marketing-Trubel.
Genau. Naja, und dann kam eben dieser dritte Start und hat sich eigentlich nicht groß was geändert und dann war Highspeed ist ja immer so, bis zur ersten Tonne, da entscheidet sich ja im Grunde schon ganz viel, starte mein Loof oder ein Lev an der Marke und dann musst du halt Vollgas da geben. Genau, und es ging darum, irgendwie diesen Speed-Rekord, das ist für die Segler eigentlich völlig egal. Aber das Problem, Starkwind sprach man gerade darüber, dass der eben sehr böig war und teilweise auch nicht erkennbar war, wo er jetzt im Grunde herkommt. Also aber die Windgeschwindigkeitsänderung hat halt jetzt da auch den Seglern große Probleme bereitet. Und in diesem Fall, ja, was passiert ist, ist im Grunde, also Neuseeland hatte wirklich einen fast perfekten Start. Sie wären wohl auf Platz 2 vermutlich an der Tonne angekommen. In Lee waren noch ein bisschen besser platzierte Italiener, ne? Mit dem Landsmann in Neuseeland, Phil Roberts am Steuer. Der ist ja von Jimmy Spithill da abgelöst worden. Vorher hat es ja der italienische Nacra-Olympiasieger, Doppelsieger Tita irgendwie gemacht. Und der wurde ja am Ende der vergangenen Saison schon da abgesetzt. Naja. Und Phil Robertson ist einer der erfahrensten Sichter. Der hatte eigentlich keinen so guten Lauf gehabt, aber da lag er eben in Lee, war perfekt positioniert für die erste Tonnenrundung. Also dann braucht man immer die Innenposition in dieser Zone. Da sieht man eben auf dem immer so einen Kreis drum, wo dann auch das Wegerecht dann entscheidend ist. Naja, und ein bisschen in Lou versetzt war eben Peter Burling mit den Neuseeländern. Und der war jetzt in so einer Phase, wo er quasi auch versuchte, mit möglichst viel Speed in Louvre oder über die Franzosen drüber zu kommen. Also er wollte nicht, dass quasi die Franzosen, die so ein bisschen versetzt in Lee hinter denen fuhren, quasi überlappt in diese Zone an der ersten Marke ankommen. Italiener waren durch, aber er musste im Grunde Gas geben, dass er quasi ein bisschen schneller ist als die Franzosen und sich so direkt davor zu setzen. Es war im Grunde eine strategische Situation, wo er im Grunde Vollgas geben musste. Das war ja dann auch, weiß ich nicht, im 90, was sie sagen immer, km/h, 92 km/h.
Ja, die sind schon da, also ein großes Feld auch, muss man sagen.
Genau, alles zusammen.
Richtig geballert.
Aber in also der Phase
poppte immer so eine 90 auf und sowas.
Genau. Aber im Unterschied, und das war jetzt die Situation, in dem Moment, wo er, also man gibt ja Gas bei diesen F50 vor, ich muss mich da auch mal, muss das immer lesen, weil man hat es ja nie gemacht, aber wenn man beim normalen Schiff, da fällst du ein bisschen ab, Raumschutz, und dann machst du sie, und dann fällst du fährst eine Welle runter, und dann wirst du schneller. Wie fährt man denn bei den Dingern jetzt schneller? Und das ist immer, die verringern Nee, die erhöhen ihre Flughöhe, also die kommen quasi mit ihrem Foil dann höher aus dem Wasser, dann werden die schneller, weil die dann auch weniger benetzte Fläche am Foil, genau, weniger Widerstand. So, und das hat er im Grunde gemacht. Er war also in einer Phase, wo er sich vor den Franzosen retten musste, die von hinten irgendwie ankamen, um diese im letzten Moment auch diese nicht zuzulassen, dass die Franzosen quasi überlappen in Lee, diesen sogenannten Hook da irgendwie anpeilen. Und deshalb ist er halt hoch aus dem Wasser gewesen. Und in dem Moment kamen halt aber alle anderen Boote in Louvre oder so, die haben eher ihre Flughöhe verringert, weil nämlich eine ziemlich fette Böe über, deshalb sprach man gerade über Böe, über den von Louvre rüberkam. Hast du darüber geschrieben,
das haben auch viele gesehen, ne, diese Böe.
Genau, genau. Die haben das, du merkst es ja auch, wie reagieren die da drauf? Die vieren die Segel, um ein bisschen Druck rauszulassen. Und wie verändert man die Flughöhe, indem der Foil-Controller, der kann ja sein Foil ein bisschen den Anstellwinkel verringern, dann kannst du ihn so ein bisschen runtertauchen und der hat das ja an so einem Drehelement, hat er das quasi in der Hand. So, und die gehen dann eigentlich eher ein bisschen runter, damit du mehr Grip im Wasser hast. Naja, und die Neuseeländer in dem Moment, wo sie auch eher auf diese Böe hätten reagieren müssen, sind aber in einer sportlich anderen Situation, weil sie eben Speed brauchten, um an den Franzosen vorbeizukommen, sind die quasi hoch aus dem Wasser gekommen. Dazu kam noch diese Böe. Nee. Naja, und das hat dann zu diesem, eigentlich zu dem Crash geführt.
Ausgebrochen also zur Seite.
So ja. Hoch. Genau, die sind dann so hoch aus dem Wasser gekommen, dass man mit dem Foil quasi aus dem Wasser, dadurch sind die so zur Seite geslidet. Also die hatten dann, ist dann auch ein Strömungsabschnitt, genau, ist so wie bei einer Jolle, wenn du das Schwert hochziehst, dann rutscht auch zur Seite, wenn nichts im Wasser ist. Und das ist, sagen wir mal, Grip, wenn du dann zur Seite fehlt, dann der Grip rutscht zur Seite. Naja, und das passiert. Und insofern sind die komplett rausgekommen aus dem Wasser, hatten keinen Grip mehr. Dann ist wohl das Ruder dabei auch noch ventiliert. Also die Strömung reißt dann da irgendwie ab. Also indem man im Moment quasi aber zur Seite ein bisschen rausspringt, dann luft er so ein bisschen an. Dann kommt das Ding wieder ins Wasser. Und das ist dann der Effekt, wo er quasi ja so krassen Druck auf dem seitlichen, auf dem Foil wieder hat. Und das hat dann so einen Anluf-Effekt erzeugt. Wie gesagt, sind die Ruder aus dem Wasser gebrochen, die das Schiff auch mit dem Heck im Wasser halten, wie so ein Flugzeug-Höhenleitwerk. Also das Heck wird da quasi runtergedrungen. Aber wenn das quasi rauskommt, ist ja auch so ein Tiefhol dran, wenn das aus dem Wasser rauskommt, dann hast du da gar nichts mehr. Und da ist halt einfach, sind die Bugspitzen dadurch ins Wasser gedrückt worden. Es stoppte dann von 92 auf, ich glaube, 20 km/h,
ja, sag mal zwischendurch. Die da fliegt ja auch gerne mal der Mast da vorne weg, ne?
Ja, definitiv. Das ist genau so ein Punkt, hast du recht. Also, oder da brechen dann irgendwelche Backsteine. Ja. Das ist ja der sogenannte Nosedive. Genau. Oder sagen wir jetzt hier, das ist ja bei Katamaranen relativ häufig, bei diesen Foilern hast du halt immer noch dieses Tieffoil hinten. Ich weiß auch, es gibt 14-Footer, weißt du, das ist so die kleinere Version von 18-Footern. Die haben zum Beispiel irgendwann auch mal versucht, Foils zu machen. Haben sie von den Klassenregeln nicht erlaubt, aber was sie erlaubt haben, ist am Ruder hinten ein T-Foil dran zu machen. Also die surfen dann ganz normal, gleiten, klassischer Jollenform, aber damit die vorne nicht immer reinstecken, haben die hinten halt so ein T-Foil, wo sie dann auch diesen Nose-Dive mit verhindern können, also Vollgas geben. Das ist so eine abgespeckte Variante.
Ja, das ist bei solchen Geschwindigkeiten natürlich dann irgendwie auch fatal. Es gibt, wir haben schon mal darüber gesprochen, weil ich da mal mitgefahren mit dem Hydropter. Die haben mal bei einer Testfahrt einen Nosedive gemacht in die Welle rein. Da ist das Ding dann kopfheißer gegangen.
Krass.
Die lagen, da war auch, ich weiß nicht, ob da jemand verletzt war, das ist schon ewig her. Aber da gibt es auch so ganz spektakuläre Bilder, wo das Ding einfach kopfüber im Wasser liegt. Die, weißt du, bei, weiß ich nicht, wie viele Knoten die gemacht haben, 42, 43 Knoten Fahrt. Und das ist da auch passiert und die Franzosen waren, weiß nicht, wie viele Meter waren die dahinter, aber es waren das 30, 40 Meter, wenn überhaupt.
Nicht mal. Also die waren ja wirklich, wie gesagt, es ging ja darum, die waren ja direkt in Leben, waren zeitweise überlappt und also mit der Bugspritze quasi an dem Heck hinten dran. Und dann sind die Neuseeländer in Luf Gas gehen und drüber fahren. Und dann sind die Franzosen quasi hinter den
in dem Moment
haben die quasi krass Vollbremsung gemacht, die Neuseeländer in Lee, und dann hat der Franzose Quentin de la Pierre hat plötzlich da eine Barriere vor sich, hat dieses Schiff vor sich und rast da selbst, ist er nach wie vor mit 90 km/h da unterwegs und sieht dann quer vor sich dieses Ding stehen, weil das jetzt um mehrere Grad halt angeluft hat, unkontrolliert und auch abgestoppt hat. Also der, ja, ich habe jetzt auch einen Kommentar da gelesen von diesem Freddy Carr, das fand ich sehr eingänglich, der hat auch in einem Live im Radio, im norwegischen Radio drüber gesprochen. Das ist ja auch ein alter America's Cup-Recke, der sich da auskennt und sagte nur, was für eine irre Reaktion von Quentin.
Siehst du bei der Onboard-Kamera von denen, von Achtern,
ja,
wie die das sehen und der noch ganz kurz, ich meine, das sind Millisekunden, ganz kurz so nach Steuerbord abdreht, so ein paar Meter. Also der hat wirklich noch kurz reagiert, der kam natürlich nicht mehr vorbei. Das ist, also ich kann es dir vorstellen, wer das nicht gesehen hat, du fährst auf der rechten Spur mit, weiß nicht, 160 auf der Autobahn, links vor dir fährt einer und dann kriegt er auf einmal einen Reifenplatzer und steht vor dir, geht dann in deine Spur rein, stehend. So, das geht ja auf der Straße gar nicht, aber auf einmal steht dieses Ding einfach in deiner Spur. Und der ist noch ein bisschen abgedreht, aber ist dem, also vor allen Dingen diese, wer das mal gucken will, auf YouTube gibt es diese Onboard-Kamera von den Neuseeländern. Das ist, erst hast du das hier von den Franzosen gesehen. Da denkst du, boah, krass. Als du das gesehen habe, ich gedacht so, alter Schwede, das ist ja irre. Und das hat wahrscheinlich, du hast darüber geschrieben, wahrscheinlich hat dieser kurze Move von den Franzosen da jemand das Leben gerettet, ne?
Genau, ja, das war die Aussage von Freddy, hat das tatsächlich nur gesagt, ja, ich will es ja auch nicht überdramatisieren und verstehe ich auch, aber das ist einer, das haben wir ja alle gedacht und er erzählt auch, dass auf der Tribüne das alles da mucksmäuslich still geworden ist, weil Alter, jetzt ist da wirklich mal was passiert, da haben wir ja oft hier schon im Podcast auch drüber geredet, dass da nicht mal was passiert, ne? Aber der hat tatsächlich in dem Moment, das sieht man auch in dem Video, hat es geschafft, diesen Leerumpf quasi vor das Luftwand von dem Katamaran in Lee quasi zu bekommen. Dadurch ist er halt nicht direkt auf den, sitzen ja sechs Leute von der Crew auf dem Luftrumpf, weil bei dem Feuer muss alles Gewicht nach außen bringen.
Ist auf dem Helm echt ungeschützt. Und da hilft der Helm auch nicht mehr, wenn da so ein Rumpf mit 90 km/h über dich drüber ballert.
Nein, klar. Ja, und trotzdem hat er ja da irgendwie was ich kann es mir nicht so genau vorstellen, aber es gab ja jetzt wirklich einen Verletzten, Louis Sinclair.
Also es hieß erst, das fand ich ein bisschen, aber das ist natürlich immer diese Reaktion, sind alle, sind okay, kam, weiß nicht, nach 30 Sekunden das Rennen war abgebrochen, die waren um die erste Tonne rum, dann wurde das Rennen abgebrochen und dann hieß es irgendwie schon so, keine Ahnung, also selbst, ich habe es dann nochmal im ZDF geguckt, die Moderatorin hat es auch gesagt, ja, das Wichtigste vorweg ist, alle Leute sind okay, stimmt aber gar nicht.
Nee, genau. Ich weiß aber auch nicht, also auf jeden Fall ist derjenige, wie gesagt, Sinclair ist der Grinder von den Neuseeländern, der steht als Vorderer auf dem Luftrumpf quasi mit dem Rücken nach vorne. Und ja, der soll beide Beine mit komplizierten Brüchen gebrochen haben, wie auch immer das passiert. Ich kann es mir nicht so genau vorstellen. Da muss man ja...
Er ist ja auch der ganze Rumpf auseinandergebrochen bei denen. Weißt du, auch da sind ja Kräfte, die müssen ja nicht mal getroffen haben. Aber in deren Schiff passieren ja auch Sachen, muss man sagen. Und wenn du da von so einer Struktur... Ich weiß keine Ahnung, wie der das getroffen hat. Zum Glück hat man keinen gesehen unter diesem Rumpf. Dann hätte ich abgeschaltet.
Genau. Mir, ne? so nah war das jetzt irgendwie nicht. Aber ich glaube, diese Rumpfbrüche, die sind tatsächlich erst später. Wenn du die ersten Bilder siehst, dann ist er ja nicht richtig stumpf reingefahren, der Franzose, sondern er eigentlich oben auf den Luftrumpf mit dem Leerumpf quasi von dem Gegner drauf. Ja. Und ich glaube, das ist erst abgebrochen, nachdem das er die ganze Zeit aufeinander gehackt hat. Da, also ich glaube, bei dem direkten Aufprall nicht. Aber der Aufprall, dieser akute Stopp. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Beinbrüche, vielleicht ist es auch gar nicht durch die Neuseeländer passiert, weil der kann ja nicht getroffen haben mit irgendwas, weil dann wäre wirklich Schicht im Schacht, sondern dass allein dieses Abstoppen von 92 km/h auf, fast auf null, dass du dann so einen Impact hast, dass du dann sie sind ja in so einer Mulde, wo die dann an ihren Grindern auch arbeiten, dass du da dann irgendwie durch die Gegend fliegst. Wir hatten ja öfter schon auch Beinverletzungen. Das ist schon bei einigen schon mal passiert. Allein durch diese, auch wenn diese nur so Nose-Dive fahren oder einen Strömungsabriss vom Foil und dann so rein platschen und dann auch krasse Mechanismen da verfolgen, dass du dann irgendwie, der Körper muss es ja dann irgendwie aushalten. Ja, genau, und die zweite Verletzung, das ist dann ähnlich, ist ja dann bei den, da weiß man nicht so richtig, da wurde auch nicht so richtig kommuniziert, ich glaube, das ist tatsächlich nicht so schlimm, die ist die Strategin und die da ganz hinten.
Die sieht man im Video, wie die nach vorne fliegt.
Ja, den habe ich nicht so genau gesehen. Ach so.
Wenn du auf das französische Boot, wenn du es von Achtern die Kamera siehst, wie die da reinfliegen, siehst du ganz links im Bild in dem Backbordrumpf, siehst du die vorm Steuerrad sitzen und die fliegt.
Mhm. Ach, die sitzt in Lee? Nein.
Die sitzt in dem, also auf dem Rumpf, wo die treffen, auf dem Backbordrumpf.
Aber die Franzosen.
Die saß da in diesem, ja, und echt? Vor der war, glaube ich, ein Steuer. Die haben auf beiden Seiten Steuer. Die saß aber da hinten.
Ja, ja,
genau, kannst du dir angucken. So, die saß.
Habe ich nämlich nicht geguckt. Nein, das ist interessant, weil ich habe nämlich ihr. Nee, aber wenn du sagst, auf dem Backbord rumfährst,
nee, genau, dann ja, Lee. Genau, genau. Die saß da drin und du siehst, wie die draufknallen und die ist weg. Also die ist weg und der Steuer ist weg. Es ist einfach beide, ich glaube, das Steuer ist abgebrochen oder sowas. Aber die.
Ja,
die
das
fliegt sofort
erzählt,
nach vorne und ist unten nach unten. Also du siehst, wie die einfach, bumm, die ist weg.
Wundert mich nur, dass du ihn lesest, weil wie gesagt, eigentlich ist es die, die waren jetzt, die Neuseeländer waren in der Situation, wo sie Vollgas geben mussten, alles Gewicht nach Luv. Und die Franzosen haben ja dann schon irgendwann abgebrochen und sagen, okay, die fahren uns jetzt in Luv drüber. Wir müssen jetzt, vielleicht haben sie auch schon ein Manöver vorbereitet für die Tonnenrundung. Ja. Ne? Das ist ja dann auch alles Absprachen, weil das, aber ich hab eben auch nur gehört, irgendwie ist das Steuerrad zerbrochen. Dann hat, dass sie da irgendwie Bauchverletzung, Bauchprellung.
Wenn du das Video siehst, macht das, was heißt, macht Sinn, das hört sich blöd an, aber dann weißt du, wie die Bauchprellung kommt. Also, dass die da überhaupt mit Bauchprellung rausgekommen ist.
Ach, krass.
Das sieht so, überleg mal, du fliegst mit 90 km/h gegen so ein Lenkrad.
Ja, aber ist sie denn, aber hat die denn schon in ihrer Mulde hinten gesessen?
Drin.
Oder?
Du siehst, wie die nach vorne fliegt. Also wirklich, könntest du dir mal angucken. Wahnsinn. Das ist wirklich völlig irre. Da habe ich gedacht, also die hat da nochmal richtig Glück gehabt.
Ach, Schreck.
Und der Neuseeländer mit der Grinder, muss man sagen, hat im Prinzip auch Glück gehabt. Also, weil das hätte, das ist, glaube ich, nicht schön.
Wenn er von der Bug getroffen worden wäre, von der
Hatte man gerade bei Olympia, Lindsay Vonn, die hat ja auch einen komplizierten Schienbeinbruch. Denkst du auch so, naja, komm, das kriegt man wieder hin. Ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast, die lag da mit so einem Gerüst, mit so Gewichten zum Verstellen und sowas im. Ja, das ist, und ich glaube, wenn du dann beide gebrochen hast, das ist wirklich auch kein Spaß, aber natürlich besser, als ob er da sein Leben, weil wenn dieser Rumpf den getroffen hätte, wäre der tot gewesen. Also. Und vermutlich, wenn der Rumpf bei den beiden Grindern eingeschlagen wäre, hätte es auch mehr als einen Toten gegeben. Also das war wirklich, das ging da um Millimeter. Also in der Steuerradbewegung ging es um Millimeter.
Ja, definitiv. Zumal der das eigentlich nicht antizipieren konnte, weil das ist eben bisher kaum passiert. Ich meine, das ist ja schon, fünfte, sechste Saison. Und ich kann mich nicht erinnern, dass so bei diesem Run, klar sind da schon mal welche aus dem Ruder gelaufen, aber das war jetzt ja schon eine spezielle Situation, weil wir sprachen eben über diesen böigen Wind. Und man hat eben bei diesen Hochgeschwindigkeitsgeschichten, wenn jetzt eine Böe einfällt, dann musst du ja normalerweise stark abfallen oder irgendwie Druck rausnehmen. Dadurch kommen natürlich dann auch solche Schlenker oder notwendige Schlenker zustande. Und das ist sonst so oft nicht gewesen, weil es hat war so bedingt durch die Windrichter und durch den relativ kleinen Kurs. Die haben das ja da direkt vor den Hafen, ich glaube, eine Tribüne, 10.000 Menschen drauf, ne, haben sie es direkt davor gelegt. Alles kam da schon an die Grenze. Aber das heißt jetzt nur, dass de la Pierre eigentlich nicht erwarten konnte. Ist ja auch jetzt keine Pappnasen, die er da vor sich hatte. Also Burling und die Neuseeländer gehören nach wie vor mit zu den besten Teams der Liga. Und der konnte also nicht erwarten, dass denen das Schiff komplett außer Kontrolle gerät und dann trotzdem so zu reagieren.
Obwohl es ja immer wieder passiert. Also es ist ja dann am Sonntag, am zweiten Tag, den Italienern auch genau das Gleiche passiert, nur dass da keiner in der Nähe war.
Ja. Genau.
Und da haben sie ja, das lag natürlich daran, weil ich fand es auch eine gute Reaktion, weil ich habe gedacht, fahren die denn am Sonntag dann überhaupt noch nach dem Crash oder was machen die jetzt? Und die haben das dann in zwei Gruppen aufgeteilt. Ich halte das für klug, das so zu machen. Es ist halt dann zum Gucken, wird es dann langweiliger. Und die Ergebnisse sind halt so ein bisschen, ist es jetzt gut oder schlecht, wenn du in dem Rennen jetzt Dritter wirst, weißt du, weil die anderen fahren ja auch noch.
Ja.
Aber ich glaube, dem blieb gar keine andere Möglichkeit. Viel interessanter finde ich die Frage, wie machen die das jetzt in Zukunft? Also da, ich glaube, die müssen jetzt richtig rotieren. Wir haben, ich meine, geh mal zurück, sagst du jetzt was, so ein schlimmer Crash. Also es gab ja schon. Und dann gibt es noch immer, das ist zwei Jahre alt, wo die, waren das die Franzosen, die ganz knapp, die sind da mit einem Bug ganz hoch geflogen und so knapp über den Köpfen, weißt du noch, wo die Dänen sich weggeduckt haben. Das ist auch gedacht, also 20 Zentimeter weiter unten das Ding und da werden zwei Köpfe weggeflogen. Also die sind ja schon immer harscher vor wirklich richtig schlimmen Folgen. Ich zähle das nicht mehr dazu. Auch wenn da jetzt jemand im Krankenhaus liegt mit schlimmen Verletzungen. Aber das ist eine Frage der Zeit, bis was richtig Schlimmes passiert. Und ich glaube, so ein bisschen kann man das mit Formel 1 vergleichen. Nur vielleicht sollten sie von der Formel 1 lernen. Und ich glaube, das werden die auch tun. Und sagen, okay, was uns auf gar keinen Fall passieren darf, dass da mal jemand stirbt.
Definitiv, weil das ist ja dann, ich meine, die denken natürlich, man kann jetzt wieder sagen, die denken dann nur ans Geld und keine Ahnung und
dann wären sie Sonntag ganz normal weitergefahren.
Ja, eben, und die stehen natürlich auch in der Öffentlichkeit und du willst natürlich da auch nicht mit Kritik klarkommen. Im Grunde gibt es zwar Wettfahrtleitung hoch und runter, aber eigentlich ist Russell Coutster der bestimmende Mann und der ist ja da Teil des Ganzen, ist ja jetzt nicht irgendein PR-Manager, der da von außen drauf guckt und sagt, okay, ich mache noch parallel NBA und irgendwas anderes oder Formel 1, dann mache ich auch nochmal segeln, der also keine Ahnung hat, sondern Russell, der hat auch bisher schon genau diese kritischen Momente, von denen du gerade sprachst, hat es eigentlich da echt bisher gut hingekriegt. Aber so ein Vorfall, der zeigt einem natürlich auch nochmal, was das für eine Gratwanderung ist. Ne? Und du sprichst, Formel 1 kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber ich meine, da gab es ja nun wirklich lange Jahre viele Tote, oder?
Klar, viele Tote. Also das ist halt dann, lustigerweise haben wir mit Miku im vorletzten Podcast, glaube ich, über SailGP gesprochen, über so Crashes und wir hatten dieses Thema, was ist passiert eigentlich mal, wenn die mal einander ballern, richtig? Und weißt du, da haben wir über diese Crashboxen, das kommt ja aus der Formel 1, dass die diese Crashboxen haben, nicht früher sind die mit, weiß nicht, 250 vor die Mauer geknallt, dann war das Auto einfach auch mal, weiß nicht, 20 Zentimeter klein geknautscht. Und jetzt haben die halt diese krassen Crashboxen, die nicht kaputt gehen. Das heißt, die haben immer noch was um sich rum. Was plus andere technische. Aber die Frage ist, und die Autos sind halt immer wieder gebremst worden. Ne? Also wenn das so weitergegangen wäre, wären die irgendwann 400 gefahren. Gut, ist so. Also,
stimmt.
Und das haben sie halt immer wieder ein bisschen reguliert. Weißt du, keine 12-Zylinder mehr und das wird ja immer kleiner. Das heißt, dass die so ein bisschen aus so einem Level, wo man das einigermaßen kontrollieren kann und wo das noch einigermaßen sicher ist, fahren kann. Und ich glaube, das besteht unseren lieben Freunden vom SailGP auch bevor, weil das ist natürlich heikel für die jetzt.
Ja, das ist natürlich, das sprichst du gut an, weil eigentlich ist es eine komplett andere Phase, ja. Ne? Also sie wollen ja, deshalb Gratwanderung, sie lechzen ja danach, einen Speed-Rekord nach dem anderen zu brechen. Das geht mir auch schon da auf den Keks. Also das war ja gegen, war jetzt auch, ja, das heute könnte es die Bedingung geben, dass wieder ja,
sind
Speed-Rekord die das? Gebrochen
sind
wird.
Sind die das oder sind das die sind das die Leute, die Moderatoren, die das so verkaufen? Also
nee,
meinst
das
ist,
sind sie ja schon, weil ja, weil die Konkurrenz, ich meine, im Grunde haben sie den, wir haben über die Konkurrenz haben wir öfter schon gesprochen zum America's Cup. Das schwebt da immer noch irgendwie mit. Also inzwischen haben sie eigentlich für meinen Geschmack den Konkurrenzkampf schon gewonnen. Das ist ja nun alles, sind das ja auch, also der America's Cup muss jetzt erstmal zeigen,
ja, das
geht
ist ja
jetzt bald so auch in die entscheidendere Phase, die Boote, da geht wieder, passiert wieder ein bisschen, weil es nicht ganz tot.
Ja, aber das ist, ich finde,
aber
das ist mit einer anderen Liga. Also von der Außendarstellung, von der Außenwahrnehmung, weil es ist jetzt so, das ist jetzt so im Sportalltag mit drin, so was nicht alle paar Wochen ist, Sail-Spiel, das guckt man. Und die Deutschen fahren da mit und weißt du, so generell weltweit und es sind wahnsinnig viele Zuschauer und es ist nicht nur alle 4 Jahre mal und nicht nur irgendwie Gezanke und sowas, sondern also ich in meiner persönlichen Wahrnehmung ist das eine andere Liga, so in der ganzen, im ganzen Auftreten, in der Vermarktung, nicht im Segeln, als der America's Cup, finde ich.
Ja, aber das hatten wir ja auch. Und das meine ich ja damit, im Grunde haben die den Wettbewerb da gewonnen. Aber das heißt ja, trotzdem gibt es den Wettbewerb noch. Und klar war das jetzt, ist immer diese ganze Struktur da. Also America's Cup hat sich ja jetzt auch krass verändert. Also all diese Kritik, wo wir auch drüber sprachen, die Milliardäre und weiß nicht was. Und darauf haben die auch reagiert. Die haben auch auf die Konkurrenz vom Sail-GP reagiert, indem sie jetzt sagen, ey, es ist ja nicht mehr der typische Herausforderer und Verteidiger, sondern alle reden jetzt zusammen und wollen da ja gemeinsam was aufbauen. Man muss sagen, die Boote sind durchaus cool und man muss wahrscheinlich auch sagen, die sind sicherer als diese F50-Katamaran, was ja auch, das darf man
nicht
so vergessen,
viel,
ne? Hat ja auch America's Cup, ne?
Es ist immer, ist es auf der Autobahn,
genau.
Ist es
ja,
immer
genau.
Sicherer, wenn du schnell fahren Match willst, fährst du schnell, wenn wenig Autos da sind. Wenn es
genau
voll ist, fährst du am besten 100.
Ja. Definitiv. Aber das sind halt, ne, das sind halt, ist halt Duell, es ist Matchrace, natürlich passiert, aber trotzdem, wenn ich erinnere, Barcelona waren ja auch, also in meinem Vorstart, erinnere ich mich noch mit Alinghi, also wenn sie, da sind sie ja nochmal aufeinander gehackt quasi, das ist nun wirklich ein Duell, also wenn da irgendwie was, der eine nicht anders ausgewichen wäre oder Kontrolle verloren, dann da können ja auch Sachen passieren, aber die Segler sind nicht so exponiert wie jetzt die 6 Menschen, die da frei auf dem Rumpf sitzen, aber es ist ja auch egal, im Endeffekt gibt es diese Konkurrenz einfach und deshalb gibt's auch immer noch dieses, wir wollen das schnellste Boot haben, also wir wollen einen Speed-Rekord haben, wir wollen schneller als diese AC-75 sein, also das schwebt immer noch mit und deshalb gibt es ja auch Innovationen wie mit den Foils, also haben wir ja gerade.
Aber Schluss ist, interessiert den Segler, glaube ich, gar nicht, ob die jetzt irgendwie 102 und 106 fahren. Das
ist nur ein reines Marketing.
Ja, das interessiert wahrscheinlich den, keine Ahnung, den Typen, der da mit seiner Freundin, beide haben ein Mbappé-Trikot an und sagen: Ach cool, weißt du, wir gehen da mal hin, gucken uns mal an und dann, boah, Wahnsinn, wie schnell
die schnellsten Yachten der Welt. Das
genau
ist das.
Und klar, das ist natürlich für die Vermarktung von Segler kannst du nicht leben.
Logisch.
So, nee, von dir, du brauchst die
meist
große Masse, brauchst du halt. Dann kannst du.
Definitiv. Und das muss man ja sagen. Ich meine, so schlimm das ist, jetzt kommen wir ja mal drauf, wo soll denn das eigentlich hinführen? Ne? Ich meine, so schlimm das alles ist, auch wieder Formel 1, wenn alle nur langweilig hintereinander, nebeneinander herfahren würden, wird's auch keinen interessieren. Also dieses fiese Gekribbel, man guckt da ja schon drauf, sonst würden wir jetzt auch nicht drüber reden. Ne? Also es kann jetzt auch nicht komplett langweilig werden. Aber es darf eben auch keine Tote geben. Ne? Und da diese Gratwanderung.
Also auch übrigens keine Verletzten.
Das ist schon,
ne? Also klar, es kann sich immer
nicht
mal einer, auch beim Fußball verletzen sich, aber gut, sowas ist natürlich, das ist indiskutabel, dass sich da einer die Beine bricht.
Ja.
Und
ja, aber du hast gerade Lindsay Vonn angesprochen. Ich meine, das ist auch krass,
ja,
was die da Abfahrtslauf
ja,
machen.
Ja,
ne? Also da denkst du ja auch.
Ich finde jetzt durch diese Drohnenaufnahmen, finde ich das nochmal völlig,
ja,
seid ihr völlig bescheuert? Oder was macht ihr denn da? Ja, wirklich.
Ja. 130 oder wie fallen Baller die da runter?
Aber gut,
völlig irre, ja.
Auch da, Auslaufzonen, da gab es ja früher auch viele Tote. Also, was heißt viele Tote, aber das ist ja auch alles verbessert worden. Das steht dem, ich glaube auch, dass wir das hinkriegen. Ich habe nur, also als ich das erste Rennen guckte, die waren ja, weiß ich nicht, wenn mehr Wind ist, ist ja mehr Hektik da drin, irgendwie in dem ganzen Feld.
Ja, ja.
Und dann musst du wirklich angestrengt, ich habe einen relativ kleinen Fernseher, ich gucke ja nicht so viel, auf diesen Bildschirm gucken, weil du weißt, wer liegt eigentlich da vorne und wer liegt wo. Und von wo kommen die eigentlich alle, die da noch entgegenkommen, die noch nicht um die Tonne rum sind, von wo die alle kommen und denkst du so, ich würde wahnsinnig, wir haben schon mal darüber gesprochen, ich würde überhaupt nicht durchfinden. Also bei dieser Geschwindigkeit, ich finde als Zuschauer nicht mal durch. Und dann zu sagen, das habe ich mir, als ich da einen Artikel gelesen habe, jetzt drüber, das ist ja wirklich schön, schön alles auseinander dividiert und geschrieben. Allein die Vorstellung, dass du auf so einem Schiff sitzt, du hast vorhin erklärt mit dem Anstellwinkel und hier und dann da drehen und das Segel ein bisschen aufmachen. Das sind ja Vorgänge, das ist ja nicht wie auf einem Jollenkreuzer, dass du mal gerade irgendwie die Schot loswirst, sondern da musst du ja viel zusammenspielen. Da in dieser Situation, in der du bist, so ein Schiff, Ritt auf der Rasierklinge haben wir das mal genannt, so, was ja, es ist schon stabil, aber es ist auch immer noch ein instabiles Gebilde, auf diesen Foil zu fliegen. Du musst da immer draufbleiben, wie du sagst, ein bisschen mehr Geschwindigkeit, weniger mehr raus aus dem Wasser. Da passiert ja viel. Dann noch zu sehen, oh, da kommt eine Bö. Ja, wie du auf dem Container auf der Alster, weißt du, oh, da kommt eine Bö, da ist so ein Windfeld.
Ja.
Das alles wahrzunehmen, das finde ich in einem Feld von, wie viel sind es jetzt, 14? 13 Yachten, die auf engem Raum mit 90 km/h zusammen rumballern, das ist für mich unvorstellbar. Und das ist, ich glaube, das ist auch irgendwann, erreicht auch so eine Grenze.
Ich lese gerade nochmal, das hat ja eben Freddy K. Von gesprochen und dann gehört das in einem Podcast. Ich lese das gerade nochmal vor, das passt auch so. Also, sagst du, es geht ja nicht nur, er hat es auch mit Formel 1 im Grunde verglichen, wie die müssen ja auch nochmal alle ineinander funktionieren. Also die Crew, und er sagt, das ist effektiv so, als würde man einen Sportwagen fahren, bei dem ein Typ schaltet, einer bremst und ein dritter lenkt.
Ja, genau.
Und diese drei Leute müssen bei 100 km/h pro Stunde mit 12 anderen Booten um sich herum synchron sein, während Böen vom Ufer kommen. Und hier in Neuseeland können sie eine Menge hören. Ja,
mit dem Auto musst du wahrscheinlich vergleichen, dann fahren die dann 250 km/h oder 300 km/h. Weißt du, wenn du die Geschwindigkeiten vergleichst.
Und natürlich, genau, weil es ja auch im Wasser ist. Und dann hast du jetzt auch noch Tribünen dabei. Ich sag mal, das ist wirklich direkt Wahnsinn, vor der Tribüne, wo 10.000 Leute sitzen und die auch noch alle schreien und pushen. Und da war ja auch noch, ich meine, das ist ein Heimspiel von Team New Zealand. Die sagen ja auch, Gas geben. Und die haben sich natürlich gefreut. Das kriegen die Segler ja inzwischen auch alle mit. Das ist aber eine völlig andere Dimension. Aber muss man sagen, auf einer gewissen Weise auch irgendwie faszinierend.
Ich finde das total faszinierend. Also, ja. Ich finde das irre gut zu gucken, aber es fällt mir noch so am Wochenende schwer. Aber es ist wirklich total faszinierend, weil ich meine, ich als Fahrtensegler sitzt du einfach mit offenem Mund davor und sagst so, was machen die denn? Ich traue mir auch gar nicht zu sagen, Alter, jetzt haben die da den Start verkackt oder so. Weil ich maß mir das gar nicht anders zu bewerten. Da bin ich eher bei der Formel 1 und sage, was fährst denn der für eine Linie jetzt, der Idiot? Wieso bremst denn der so spät? Weißt du, da denkt man, da verstehe ich noch mehr von. Aber das ist für mich eine Ebene, eine Denkebene allein. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Erik Heil mal mit Sebastian Vettel im Sportstudio waren und die hatten dieses Lenkrad mit. Leck mich am Arsch. Bin ich raus. Weißt du, wenn der Wing-Trimmer mal gerade nicht kann, weil er irgendwie rüberläuft, dann kann ich mit dem Lenkrad hier noch. Willst du mich verarschen? Du fährst mit 100 km/h auf so einem Schiff, was total so auf den Flügeln. Und dann läuft dein Kumpel gerade drüber und du musst dann auch noch nicht nur steuern, sondern auch noch den Anstellwinkel mit den kleinen Rädchen in dem Lenkrad. Ich habe schon Schwierigkeiten, den Knopf zu finden, wo die Freisprechanlage ist.
Ja, und du sagst ja auch gerade, ich habe immer die Französin, das ist, wenn die in Le saß, die ist ja nicht aus Spaß dahin gegangen, sondern die hat dann das Manöver wahrscheinlich vor, aber die machen ja auch teilweise, wenn dann der Steuermann auf die andere Seite rüber rennt, der ist auch mit so einer Lifeline quasi gesichert, die so quer über das Boot geht. Das war ja am Anfang ganz oft, dass die einfach über Bord geflogen sind und dann haben sie jetzt da einmal festgekettet. Und die übernimmt ja dann kurzzeitig das Steuer auch im Manöver. Also das ist alles, greift da ineinander. Wahnsinn. Und das ist schon, deshalb ist das natürlich auch wieder cooler als America's Cup, wo du das alles nicht siehst. Da sitzen ja auch die Typen in ihren Buffs, in ihren Löchern. Teilweise liegen, haben sie auch gelegen da bei den Amerikanern, die Grinder, die es jetzt ja bald auch nicht mehr gibt.
Die Radfahrer.
Und haben auf ihren Knöpfchen gedrückt. Ne? Genau, die Radfahrgrinder, die mit den Füßen gegrindet haben. Und das ist natürlich jetzt ist auch in gewisser Weise faszinierend. Andererseits auch, musste ich auch dran denken, es war nur so in so einem Nebensatz, da, bei den Australiern, die ja schlussendlich sogar gewonnen haben, ist auch ein der Wingtrimmer, Ian Jensen,
beim Training oder sowas, ne?
Nee, der ist, wenn du dich erinnerst, schon in Perth ist der, hatte er sich verletzt. Beim Training in Perth, also bei dem ersten Event. Und das fand ich ganz fies, der ist ja nur rübergelaufen auf die andere Seite und dann hat es irgendwie gestoppt, also im Vollbereich. Und dann ist er so quer, also so seitlich an dieser Mittelstrebe mit dem Knie, also der hängen geblieben. Und da sagst du, Alter, wenn da mal nichts passiert ist, der ist dann ausgetauscht worden. Und jetzt haben sie wohl gesagt, okay, nee, den nehmen wir, wenn so viel Wind ist, der ist noch nicht so, so genesen, dann lassen wir den auch in Auckland nicht segeln. So, also das ist nur mal so, es gibt ja auch andere Verletzte, sag ich mal, naja, es wird kein Kreuzbandriss jetzt gewesen sein, aber vielleicht schon ein anderes. Also wenn so ein Knie seitlich belastet wird, durch die ganzen Fliehkräfte, die da auftreten, ist natürlich auch nicht so witzig. Ne? Der ist jeweils ersetzt worden durch Glenn Ashby und
das auch, ja, muss man auch sagen. Weißt du, wie die da immer rumlaufen auf dem Schiffchen? Nochmal, wir sind jetzt bei 90 km/h. Ich weiß gar nicht, wer ist denn eigentlich immer der da steht immer jemand am Mast zeitlang. Was machen die denn da?
Ja, die gehen ja jeder anders rüber. Na, die gehen schon rüber. Ich glaube, es ist wahrscheinlich der vorderste Grinder, also auch über den Sinclair, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Diese Position, die geht wahrscheinlich vor dem Mast vorbei.
Aber die stehen da immer im Moment, habe ich ein paar Mal gesehen. Aber wahrscheinlich warten die.
Im Manöver dann, glaube ich. Ne?
Also, aber allein die Vorstellung, also dass ich da sitze bei 90 km/h und da sagt mir aber, lass uns mal rüberlaufen auf und an. Nee, mache ich jetzt auf gar keinen Fall. Ich bin sowieso schon sauer, dass da keine Winch ist im Computer, in der ich mich festhalten kann. Ich gehe da jetzt nicht rüber.
Das ist Fahrt völlig
immer schön. Die rennen da mit einer Geschwindigkeit rüber. Springen dann wieder in ihre kleinen Höhlen da rein, wo sie dann sitzen. Wie so Kaninchenbauten sieht das immer aus, wenn so Knickel auf dem Feld rumrennen und dann in ihren Bau rein. Also, es ist alles unvorstellbar. Na, ich hoffe, dass die einen guten Weg finden. Ich bin da zuversichtlich, dass sie das hinkriegen. Da sind gute Leute am Start, dass die irgendwie einen Weg finden, da das ein bisschen sicherer zu machen.
Die haben ja auch schon gesagt, also was das müsste man jetzt ja mal zu kommen, was kann man denn eigentlich machen? Also dieses Verkleinern der Flotten ist ja schon ein Weg und das hat auch Russell Coutts der wollte ja eigentlich in dieser Saison schon 14 Boote am Start haben. Das 14. Boot hat sich nicht realisiert, ich weiß nicht, wo er das genau mit geplant hatte. Und da war dann eben auch schon, okay, letztes Jahr waren es 12, da wurde es auch schon eng, jetzt mit 14 man kann mal schon mal anfangen, die Flotten zu splitten. Das war schon vorher, wurde das diskutiert. Und da war die Frage, wann macht man das?
Ich hatte gestern eine Idee.
Okay, das war jetzt...
Ja, weil ich danach nämlich Olympia geguckt habe, wirklich mal. Und da war Snowboarden, so die mixed, nicht so... Also die sind einfach...
Diese Buckelpisten?
Ja, wo die einfach so Abfahrtslauf, also über so Buckelpisten, wo die zu viert starten, die...
Ach so, dieses Cross.
Border Cross heißt es. Ja, ich kenne mich damit nicht aus.
Völlig irre, finde ich auch. Das ist meine Lieblings-.
Ja, aber super, finde ich. Weil, und da könnte man das doch eigentlich im SailGP auch machen, dass man sagt, es starten immer Gruppen von 6 Booten und dann fliegt immer einer oder zwei raus. Und dann wird, weißt du, und dann gibt es irgendwann ein Halbfinale, Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale. So wie es mehrere Gruppen halt. Ich glaube, das kann dann auch spannend werden. Dass die Sieger dann gegeneinander fahren, das ist dann auch spannend.
Definitiv. Bloß, jetzt geht es ja auch schon drum, also das haben wir jetzt ja auch gesehen, was ist jetzt passiert durch dieses Split der Flotten? Das war ja im Grunde, mein Gott, es ist jetzt in den Hintergrund getreten, die Ergebnisse tatsächlich, weil es sind ja dann auch nur noch zwei, also die wurde ja dann gesplittet, eine Gruppe zu fünft, eine zu sechs, weil ja nun zwei Teams raus waren, ja, mit den gecrashten Booten. Und das war dann schon, naja, du kannst ja dann auch viel weniger Punkte aufholen. Also die Franzosen, die ja nicht den zweiten Tag bestreiten konnten, also keine Punkte gesammelt haben, die waren trotzdem, weil sie halt an dem ersten Tag, nämlich ich glaube zweiter und dritter wären die mit 17 Punkten im Top-3-Finale gewesen, obwohl sie gar nicht gestiegen. Also du konntest gar nicht mehr so viel aufholen, weil das natürlich ja dann nur die Hälfte der Punkte ausgesegelt wurden. Insofern ist das dann sportlich schon fast ein bisschen unfair zusammengerückt gewesen. Naja, man muss, also das war jetzt eine gute Lösung dafür, war ja auch ein Sonderfall, aber es wird dann einfach anders, ne?
Ja, klar, aber.
Ja, es wird aber anders, der Sport und deshalb sind natürlich, und genau, das sprach Russell Coutts ja auch an, der hat das ja auch offensiv gesagt, ja, das wird natürlich eine Lösung sein. Seine Idealvorstellung ist eigentlich, wenn sie irgendwann mal 20 Boote haben, das ist wohl das Ziel, aber das wird wahrscheinlich jetzt in 2-3 Jahren sein, so ist, glaube ich, der Plan, der Entwicklungsplan. Dann hast du 10 Boote gegen 10 Boote, dann ist es auch spannend. Aber wenn jetzt zum Beispiel ja bei dem deutschen Team, das war in einem Fleet mit 5 Booten, naja, da ist dann, wir haben gerade drüber gesprochen, der Italiener ist rausgeflogen quasi direkt nach dem Start, weil er da auch so ein Spin-Out hatte. Dann waren der andere ist auch direkt, dann waren es nur noch 3 Boote. Also es wird dann auch schnell langweilig, ne? Also da muss man dann auch wieder andersrum sehen, wo kriegen sie es jetzt irgendwie hin oder wer segelt auch gegen wen. Und du hast natürlich auch andere Qualitäten, wenn du jetzt, also wenn du im 13er-Feld fährst, dann musst du ja gar nicht jedes Rennen gewinnen. Du kannst ja auch, weiß ich nicht, dreimal oder sechsmal viert, sechs Rennen Fleet Race fertig. Wenn du viermal Sechster wirst, dann bist du unter den Top 3 vermutlich, würde ich gerade mal, oder viermal Fünfter. Dann bist du einfach da schon vorne. Aber das ist eine andere Taktik, musst nicht so viel auf Risiko gehen. Wenn du jetzt andererseits in den kleinen Flotten jetzt fährst, kann man auch mal überlegen, da musst du eigentlich, musst du irgendwie Top-2-Plätze fahren, weil in der anderen Flotte gibt es ja auch noch welche, die Top-2-Plätze. Wahrscheinlich musst du auch ein viel höheres Risiko gehen, um vorne auch gewinnen zu können, anstatt sich dann zu sagen, im 13er-Feld, ich mache jetzt einen langsamen Start, halte mich erstmal ein bisschen zurück im Mittelfeld und hole dann 2 Boote auf. Also das hat so ein paar Folgegeschichten. Und dann hast du natürlich das eine Team, das segelt besser in der großen Flotte. Das andere jetzt hier war ein exzellentes Beispiel. Erik und sein Team, also das deutsche Team, hatte am ersten Tag echte Probleme beim Start, keine Lücken gefunden, auch bei dem abgebrochenen Rennen. Das war aber am zweiten, als er dann super Platz hatte im, ja, ne? Also dann waren ja auch nur 5 Boote am Start, aber das war dann ein ganz anderes Timing. Das hat andere Skills. Du kannst ja vielleicht freier, klarer deine Lücken dann auch finden. Das hat perfekt gepasst. Ne? Also wirklich gute Starts gefunden. Der erste, der war hammerhart und also sehr gut. Und er sagt ja auch, und müssen wir vielleicht noch drüber sprechen, deutsche Team hat ja eigentlich jetzt auf Platz 6, also sehr gutes Ergebnis für den zweiten Tag, aber hat natürlich, sieht besser aus, als es eigentlich war, weil gab viele Ausfälle, die Dänen hatten zum Schluss nachher auch Probleme, also technische Probleme, wo ihnen Punkte fehlten, sodass sie dann da auch ein bisschen vorgerückt sind. Aber so, er sagt das ja, finde ich, immer sehr ehrlich, gibt er ja auch sein Feedback und sagt, ja, wirklich viel Luft nach oben, aber eben bei einigen Sachen, gerade im letzten Rennen, so sind es ja schön auf dem zweiten nochmal vorgefahren, Kommunikation war gut, wir müssen immer daran erinnern, die hat ja auch einen neuen Wingtrimmer, den Franzosen, wo man sagt, den muss ich erstmal zusammenfummeln, aber das scheint da auf einem guten Weg zu sein. Und das ist jetzt auch nicht, also finde ich immer gut, es ist kein PR-Sprech, wo wir ganz viel mit konfrontiert werden, sondern der sagt ehrlich, finde ich, was da Sache ist. Und da kann, glaube ich, dieses letzte Rennen, das kann Hoffnung machen. Und auch gerade bei diesem Starkwind, wie er da jetzt.
Carsten? Du warst gerade weg, ganz kurz.
Ja, ich musste husten wieder.
Das ist doch ein guter, in 11 Tagen geht schon wieder weiter in Sydney. Mal gucken, ob es bis dahin was Neues gibt. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen.
Also, Ich glaube, also das kann man schon sagen, es werden nicht wieder 13 Boote, sondern werden nur 11 haben, weil die beiden Boote sind in zwei Wochen nicht so schnell zu reparieren. Ja.
Nicht zu reparieren, guter Übergang zum nächsten Thema. Wir würden jetzt eigentlich, wir haben jetzt echt lange gesprochen über den CGP.
Das haben wir 50 schon
Minuten, ja. Aber es ist halt auch, ist halt auch was passiert, muss man sagen.
Ja.
Wir machen noch die E-Til von Brixen. Vorher wäre jetzt Helge gekommen.
Ja.
Wir lassen Helge mal in Ruhe heute, weil der muss ein bisschen feiern. Ne? Und liebe Hörer, wenn ihr, das Wetter wird nächste Woche besser, das heißt, ihr könnt anfangen zu lackieren, laminieren, spachteln, dichten. Ruft noch nicht heute bei Helge an. Auch nicht morgen, Mittwoch könnt ihr ihn anrufen und dann könnt ihr da Sachen bestellen. Da freut er sich auch, dann ist er ja traurig, der Helge. Wenn Aschermittwoch ist alles vorbei und dann freut er sich auch, wenn er mal wieder einen Topf Harz verkaufen kann. Weil jetzt trinkt er erstmal Töpfe aus, glaube ich. Soll ihm gegönnt sein. Jetzt machen wir mal kurz Sekoma und dann kommen wir wieder mit der E-Til vom Wixam.
Unser Podcast-Partner Sekoma feiert ein besonderes Jubiläum. 2026 wird die Bernhard Apparatebau GmbH genau 100 Jahre alt. Das Unternehmen wurde 1926 von Karl Bernhard gegründet und nach dem Unglück der Pamir neu ausgerichtet. Von da an stand die Sicherheit auf See im Mittelpunkt. Das Ergebnis kennt heute jeder, der auf Booten und Schiffen unterwegs ist. Sekoma. Eine Marke, die seit Jahrzehnten Standards setzt, wenn es um Rettungswesten geht. Entwickelt und produziert von einem Familienunternehmen in Holm bei Wedel, das Verantwortung ernst nimmt. Seit 100 Jahren und für die nächsten 100. Geht mal auf die Website www.sekoma.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ja, Carsten, Überschrift nur kaputte Boote am Wochenende, das ist traurig. Ja. Ne? Ich meine, kurz zum Erzählen über den einst so stolzen Schoner Brixham Trawler, die E-Til von Brixham.
Hey.
Wird jetzt verschrottet. Ne? Erzähl mal, was ist passiert? Du hast es gemacht, die Nummer.
Ja, ich glaube, das war, ich denke immer, das ist jetzt schon so lange her, weil es so viele Meldungen gab. Ne? Aber es muss letztes Wochenende auch gewesen sein. Ne? Also, wo, diese klassische DGZS-Meldung, die bei uns dann auch reinrutschen und wo man denkt, oha, was ist da wieder passiert? Also, DGZS ist ja eigentlich immer dann wieder. Ja, das ist so auch so gemischte Gefühle, weil man freut sich
am 31.
dass diese Helfer
Januar
da draußen gibt.
Also knapp zwei Wochen.
An dem Wochenende. Genau. Köchelt das so lange hinterher. Und das kam dann durch die DGZS-Meldung. Und die haben dann die Leute gerettet auf dem Boot. Das war ja die Geschichte damals. Und es war offenbar, es hat sich danach, ja, erst rauskristallisiert, das ging wohl um Überführungstörn, der nach Holland gehen sollte und dann nach England von da aus. Und dabei ist sie auf dem Steindamm in Vorkuxhaven hier an der Elbe-Ausfahrt in Nähe von der, Kugelbarke, ist das aufgelaufen. Ja, und auch nicht mehr wieder weggekommen. Ne? Und das war ja dann im Grunde das Problem.
Eis in der Eisbrandung, muss man sagen. Ich meine, Bilder sind wirklich so, oh Gott, das macht einen sprachlos auch, wenn man diese Fotos gesehen hat, wie diese Schifter in der Brandung der Elbe liegt und dann das Eis und dann schwimmen da noch Sachen rum. Und meine Güte, das ist echt wirklich traurig zu sehen. Was ich mich gefragt habe, die Geschichte ganz kurz, der Eigner ist ja ein Brite, seit Dezember erst. Der Kahn ist, man muss leider wirklich sagen Kahn, weil der war in keinem guten Zustand. Es gibt einen Oktober-Eintrag vom Logbuch, wo jemand geschrieben hat, dieses Schiff ist einfach nicht seetüchtig. Also das ist nicht seetüchtig mehr. Das war in keinem guten Zustand. Ist für einen Euro von einem Engländer gekauft worden, der wollte es wieder fertig machen, in England. Nur das Boot da hinzukriegen. Weiß man denn, warum die überhaupt da aufgelaufen sind? War da ein technisches Problem oder haben die geschlafen? Handy?
Ja, das ist die Frage. Also es ist auch so, also deshalb war, ist das ja auch so interessant. Ich meine, du wirst es nicht mehr, was heißt interessant, also hier für die deutsche Szene, weil das Schiff hat ja immer da in Kiel bei dir an der Blücherbrücke gelegen. Ne? Also, und der Eigner Gerhard Bierleck hat da wirklich lange das als Traditionsschiff betrieben, was heißt, du nimmst halt Gäste mit, musst aber dann auch Auflagen erfüllen und
Berufsgenossenschaft, auch von den Behörden, dass du welche mitnehmen kannst. Kommt dann immer an
uns. Genau, hoch und runter. Und da hat er selbst also viel auch investiert. Also irgendwo hieß es, oder hat im NDR, der NDR darüber berichtet ausführlich, über 1 Million Euro hat er selbst investiert, was ja dann auch immer Arbeitszeit ist und dann rumschrauben. Und irgendwann dann gab es wohl mal eine behördliche, er musste seine Lizenz erneuern und dann gab es neue Auflagen und so, wie das oft so ist, wir haben auch öfter drüber geschrieben, wenn die Politik da an den Traditionsschiffen rumschrauben will, dann machen sie nur irgendwie, jetzt musst du irgendwie, weiß ich, die und die neue Auflage, dann heißt es oft für die Eigner, okay, das kriege ich jetzt nicht mehr hin, dann wird's, das kann ich nicht investieren, weil das jetzt auch alles kein Geschäft ist, wo man reich mit wird, ne? Aber der hat das Schiff, hat dann gesagt, okay, jetzt geht das nicht mehr, ich kann es nicht mehr weiter betreiben und hat es dann für 1 Euro an eine Organisation, an eine britische Organisation vermacht, die das mit per Schenkungsurkunde, also symbolischer Euro, und die, aber die haben es dann nochmal wieder verkauft, offenbar auch für 1 Euro, das weiß ich gar nicht genau, gehe ich jetzt mal von aus, an eben diesen Eigner. Also die haben es aus irgendeinem Grund auch nicht weiter betreiben können. Das habe ich jetzt auch nicht so richtig rausgekriegt, warum. Und das war jetzt irgendwie ein Engländer, also der das Schiff sich fertig machen wollte, wofür auch immer. Und der, um den geht es jetzt eigentlich, weil der Eigner ist. Und da ist ja auch, als es in dessen Besitz schon war, das muss ja auch schon in Brunsbüttel oder so, da gab es ja auch schon Wassereinbruch, da ist das Ding, hatte also vorher schon Probleme, war schon in Schlagzeilen, was ist eigentlich mit dem Schiff? Und dann haben sie das aber wieder hingekriegt und er wollte das jetzt, also der britische Eigner, der muss ja dann auch auf dem Boot gewesen sein. Also der ist jedenfalls, wollte das eben, wie gesagt, nach England und dann erst nach Holland, ich glaube den Helder, und dann rüber nach England bringen, um es da dann zu restaurieren. Und da hat jetzt aber schon, und Bierleck wurde eben auch vom NDR befragt, sag mal, wieso ist denn das passiert? Und er sagte dann auch, wir haben gerade die Wetterbedingungen angesprochen, er sagte das, also er muss es mit Vorsicht sagen, aber er würde sagen, idiotisch, bei den Bedingungen, bei dem Wetter, was zu dem Zeitpunkt des Unglücks da herrschte, überhaupt auszulaufen das zu versuchen. Ne?
Das hat mich auch gefragt, muss man das jetzt irgendwie machen? Also, aber ich weiß nicht, wie die Zeit da tickte
ich finde
bei Minusgraden viel Wind und dann mit 4 Personen Hund und sowas
Eisgang,
so. Ist das jetzt so richtig? Aber man kann das natürlich aus der Ferne. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie der Bessersegler sein, aber irgendwie, es kommt einem zumindest, kann man sagen, dass es einem irgendwie komisch vorkam, die Zeit auch. Mit einem Kahn, der, wie gesagt, ich habe das auch in einem NDR-Beitrag gelesen. Das ist wohl von irgendeinem Schiffsdiakon oder sowas auch den Hinweis gab, dass das Boot nicht seetüchtig ist. Es gibt auch das Schiff. Es gab einen Logbucheintrag, der war rot umrandet, dass das Schiff auf gar keinen Fall seetüchtig ist. Also das muss schon richtig runter gewesen sein.
Ja.
Und mit so einer Karre, also auch im Sommer darüber fahren, ist, muss ein bisschen gucken. Vermutlich. Aber also es war ja auch Ende Januar schon Eis da und es war viel Wind, glaube ich, an dem Tag, ne?
Ja, und das Problem, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, es war ja die ganze Zeit diese Ostwindwetterlage, also das heißt, das Niedrigwasser ist auch noch niedriger als normal, das treibt das alles aus der Elbe dann raus, und als der dann da hängen geblieben ist, da war eben auch wenig Wasser, okay, deshalb ist er vielleicht auch hängen geblieben, keine Ahnung. Aber du bist dann auch nicht mehr wieder losgekommen. Also die haben ja versucht, das Schiff da runterzuschleppen. Und das funktionierte aber nicht. Und dann hieß es wohl, okay, das scheint da irgendwo schon, irgendwer hätte beobachtet, da hätte sich schon der Rumpf verformt. Dann hätten sie das, haben sie das ja alles abgebrochen, diesen Schleppversuch, und haben die Menschen auf dem Boot dann abgeborgen. Und ja, das Ding ist jetzt nur, das, seitdem lag das Schiff dann da ja 2 Wochen und wurde halt spekuliert, kriegt man das noch irgendwie flott, weil ist ja auch ein schönes Schiff. Und also ja, ich habe ja dann,
ich habe jetzt heute gelesen, die Idioten, die Deutschen, so gehen sie mit ihren Schiffen um. Das hätte man auch, wenn man das nicht mit so einem Baggerschiff, da wäre das nicht auseinandergebrochen. Ja, also jetzt mal ganz vorsichtig mit den Pferdchen, würde ich sagen, weil das war ja auch noch Umweltkatastrophezeichen, die sich da ab. Da waren irgendwie noch ein paar tausend Liter Diesel drin. In dem Tank, wo sie nicht ankamen. Die haben das ja versucht. Die haben einen Tank abgepumpt, den anderen nicht. Das Schiff lag da nicht gut, muss man sagen. Und das musste da weg. Und der Eigner hat sich ja gar nicht gemeldet. Ne? Der hatte eine Frist verstreichen lassen, wie er so eine Bergung organisieren wollte.
Ja, ich glaube schon. Aber auf jeden Fall sollte der sich melden, bis zu einer Frist, sollte irgendwie einen Bergungsplan oder so abzeichnen oder überlegen. Und dann hatte was soll er auch machen? Man ist ein Schiff für. Ich war nachher. Fand ich ein bisschen irritiert, weil es in einigen Meldungen hieß, das wäre jetzt ein wirtschaftlicher Totalausfall. Ja, ich meine, wenn es so ein Euro nur wert ist,
Verlust ist gering.
Dann ist der Verlust relativ gering. Also wird es jetzt auch nicht alles auf der hohen Kante gehabt haben, aber das ist jetzt natürlich für den auch nicht so richtig witzig verlaufen.
Stellt sich auch eine Versicherungsfrage, wer versichert so einen Eimer überhaupt und wie?
Ja, weiß ich nicht.
Und die Kosten?
Wenn das so schon runtergewirtschaftet war und die Bergungskosten sollen 300.000 betragen, ob man die eintreiben kann, also das ist wirklich traurig. Ne? Also,
ich bin so zwiegespalten. Also ich meine, was ich total traurig finde, wir haben auch ganz viele Kommentare auf Segelreport, auch heute wieder, dass Leute, da sind halt in diesem Schiff stecken, hat so viele Erinnerungen. Ich kenne das natürlich. Ich kenne das ja auch hier.
Arbeit, Seele. Ne?
Reisen, wie, weißt du, die Leute, die schreiben von ihren Reisen, die sie damit gemacht haben und wie nett die Eigner waren und wie toll das Schiff war.
Viele drauf, genau.
Da sind schon viele, das ist halt das Besondere am Booten, dass Boote so tolle Momente anbieten und man die deshalb so ins Herz schließt, anders als meistens ein Auto oder keine Ahnung, ein Computer oder irgendwas. Merkt man ja, Boote haben Seelen.
Natürlich.
Das ist schon sehr traurig, muss man sagen. Andererseits, das gibt es natürlich öfter. Ich habe letztes Jahr geschrieben über die Gotland, die kennst du wahrscheinlich auch noch, die immer in Kappel lag. Ähnliche Geschichte, auch ein Eigner, der das nicht mehr finanzieren konnte. Und da gab es Streit und hat die Stadt Kappeln dann schließlich auf ihre Kosten zur Werft gemacht. Das ist auch zerschreddert worden. Und da gibt es noch ein weiteres von dem Eigner, glaube ich, in Schleswig, was auch kurz davor ist. Ich weiß gar nicht, ob es da noch liegt. Wenn du Grotland Segelreporter googelst, kommst du zu dem Artikel. Da gibt es auch Fotos, hat mir jemand geschickt von bei Eberhard in Arnis auf der Werft, haben wir das Boot da schon. Traurig, das war immer so ein schöner Anblick. Man hat es aber über die Jahre immer wieder, weil das letzte Mal war ich im vorletztes Jahr habe ich glaube ich gesehen, da habe ich gedacht so, boah, ist das Schiff runtergekommen. Das ist natürlich immer klar, so ein Schiff kostet richtig Geld und im Unterhalt und so ein Schiff kostet aber in der Anschaffung nicht Geld. Das verleitet oft Leute, die Kohle nicht haben, so ein Schiff zu kaufen. Das passiert, glaube ich, relativ häufig und man denkt so, ach komm, für einen Euro, weißt du, dann stecken wir da nochmal, weißt du, das schwimmt noch, das kriegen wir da wieder fertig hier, ist so alles super, dann fahren wir das und so, dann oder auch wenn es in Deutschland bleibt, dass Leute denken, wir machen dann da Touren mit, die Leute zahlen da ordentlich für. Denkst du, ich weiß nicht, es wird dann immer schnell der deutsche Staat und wir schützen diese Kulturgüter nicht oder sowas. Ich bin da zwiegespalten. Klar, die Holländer machen es, die geben, glaube ich, ordentlich viel Geld in diese Traditionsschifffahrt rein. Ich weiß gar nicht, wie es hier ist. Hier heißt es immer nur, die Berufsgenossenschaft ist so hart.
Aber es funktionierte teilweise. Ich weiß auch nicht genau, wie der Stand ist. Ich weiß nur, dass es da großen Aufschrei gab vor ein paar Jahren. Wie gesagt, da wollten sie irgendein Minister wollte sich profilieren und dann ging es irgendwie auf die armen Traditionsschiffer
auch wegen Gründen, wie es offenbar, naja, ist ja mal die Frage, wann wirst du aktiv oder ist es jetzt nur eine Außenwirkung oder musst du aktiv werden, weil jetzt gerade irgendwas passiert ist oder so, ne? Und das kam mir da auch alles, wir haben so ein bisschen reingerochen in diese Szene, das ist ja doch alles irgendwie nicht so einfach, obwohl es eben, da sind ganz viele mit Herzblut und Liebe zur See, zum Segel. Und ich gucke auch gerade auf das Schiff nochmal. Also wenn der mit, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5 Segel unter Vollzeug gesetzt hat, wie das Ding da fährt. Es ist schon wunderschön, ja. Wo wir gerade vom Voll noch gesprochen haben, ist natürlich eine ganz andere Art des Segels. Aber das sieht aus, als ob das auch noch echt schön segelt, das Ding. Und dann sieht, okay, man weiß jetzt auch nicht, der Brite, über den weiß man nichts oder ich weiß da nichts drüber. Der scheint ja auch irgendwie einen Plan gehabt haben, das wieder genauso hinzukriegen. Ja, aber dass der jetzt nun aufgelaufen ist, man weiß es nicht. Ne? Also vielleicht ist es auch ein unglücklicher
Umstand. Erinnere das an die Werft, wo ich da lag, damals von Basti in Schleswig. Das war so eine Vollgebootwerft, wo ich mit Digger lag vor über 10 Jahren in dieser Werfthalle. Da kam jedes Jahr einer an mit einem Vollgeboot für 1 Euro, was er gekauft hat. Das mache ich fertig. Und 2 Jahre später schobt er das wieder aus der Halle. Und dann kam der Nächste mit dem gleichen Boot für 1 Euro. Nee, was passiert? Irgendwann landen diese Dinger irgendwo vom Restaurant im Garten und sind dann Sandkasten. Das passiert ganz oft.
Hatten wir doch auch.
Und, und wir haben das jetzt gerade in Flensburg letzte Woche mit diesem in Wassersleben.
Wollte ich gerade sagen.
Genau. Es gibt, ich meine, das kennt man ja nicht nur von der Großseglerei, also von diesen Traditionsschiffen, das gibt es ganz oft. Diese günstigen Boote auf dem Markt verleiten halt Leute, wie gesagt, die das Geld nicht haben. Oder die Möglichkeit nicht haben, es hängt auch nicht immer am Geld, so ein Schiff fertig zu machen. Klar, kannst natürlich mit Geld kannst du alles kaufen, kannst du zu Knieren geben, sondern mach mal fertig den Kahn. Gut, das kostet dann auch. Aber es ist halt so, dass Leute sagen, ach, guck mal, das kostet nur 2000 Euro. Guck, geh zu Boot 24, geh zu eBay, geh zu Kleinanzeigen, geh irgendwo hin und sag, ich habe jetzt 1000 Euro, ich brauche ein 25-Fuß-Boot. Bumm, nach einem Tag hast du eins gefunden. Findest du. Easy.
Ja.
So, hier steht auch wieder so ein Kahn auf dem Trailer, irgendwie für 2,5 zu verkaufen. Ja, easy. So, aber dann kommt es und dann, ach scheiße, das kostet so viel Geld. So, und dann, es gibt so viele abgerockte Boote und es gibt auch so viele abgerockte Jollen, es gibt so viele abgerockte Traditionssegler auch, weil Leute sich einfach über die Kosten nicht im Klaren sind. So, und nicht im Wassersleben ist das Gleiche passiert. Also da gibt es noch die These, da gibt es die sogenannten Nomadenboote, die ankern über, die sind nie in Häfen. Das war auch eins dieser Nomadenboote, die da ankern. Und da wird jetzt vermutet, dass da Obdachlose drauf leben. Ja, aber vermutlich kriegst du das Boot auch für 1 Euro. Super geile Boote zum Pennen. Solange es hält.
Wäre dann wenigstens auch eine gute Tat. Also, wenn sie noch einen Sinn erfüllen, ne? Aber oft sind ja die Boote, die vergammeln einfach und wollen keinem gehören und niemand will sie verschrotten. Das ist ja dann auch der nächste Punkt. Ne? Wobei ich erinnere mich, wir hatten auch eine Geschichte, irgendwie so ein Start-up in Frankreich, die diese alten Boote genommen haben, sie an Land gestellt haben, quasi ein Loch gebuddelt haben und da so ein Airbnb draus gemacht haben. Also einfach, ich befürchte, das hat nicht so ganz funktioniert. Aber ich kann mich an diese Bilder erinnern, wo das quasi in so einem Wald steht, so ein Schiffchen drin, also an Land natürlich, also irgendwie eingebuddelt, wie eine kleine Wohnung halt, ne? Ist ja tatsächlich.
Aber ich kann das nachvollziehen, also ich habe das, lustigerweise hatte ich das gestern hier zu Hause bei mir auch, ich meine, wie Schiffe auf einen wirken, das ist einfach so irre. Ich habe da erzählt oder mal drüber geschrieben, dass ich diese Cathy Sark von Revell mit, der Karton steht jetzt hier, geht jetzt zum Altpapier, weil ich, so wie es mir fertig genommen, bin ich fertig mit dem Schiffchen. Ich habe noch nicht, und das werde ich auch nicht machen, nicht alle Leinen da gespannt, die ganze Takelage. Das mache ich nicht. Kalle Dehl hat mir geschrieben, macht das ordentlich. Hallo Kalle. Nein, ich werde diese ganzen Nägel, diesen Belegplan von diese Leine auf diesen, auf den Belegnagel 52. Ich komme.
Sonst gilt das nicht. Natürlich muss das.
Es ist ein schönes Schiff, wenn Leute zu Besuch kommen, sagen die, boah, ist das ein tolles Modell. Ich habe auch reichlich Leinen gespannt. Vor 2 Wochen ist Folgendes passiert. Ja. Es schneite, ich gehe zum Fenster, wo es steht, drehe mich weg, bleib mit meinem Hemd, mit dem dicken Bauch am Bugspriet, an dem Klüverbaum vorne hängen oder an dem Bugspriet, breche den ab und er dreht sich dreimal und dann musste ich vorne, ich glaube, 15 Leinen kappen, ein Segel ist gerissen, das sind ja Plastiksegel, da war ein Loch. Und ich habe mich da jetzt, ich habe ja dieses andere Projekt gerade mit meinem Sohn, dieses gedruckte Boot, dieses große, diesen alten niederländischen Grachtenschlepper. Ich habe mich jetzt irgendwie darin, weißt du, so das verdrängt. Und mir hat das so leid getan, dass die Kathi Sarg mit diesen runterhängenden Leinen da auf dem Ding. Gestern habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich es. Und dann habe ich da irgendwie 3 Stunden gesessen mit so einer Lupenbrille. Ja, und habe das irgendwie so gut es ging dann wieder hergerichtet. Jetzt sieht sie wieder in vollem Sturz. Ich ertrage das nicht, auch wenn es nur ein Schiff ist. So ein kleines Modellschiff, Segelschiff. Ich ertrage das nicht, wenn es denen schlecht geht.
Da sind wir wieder bei den Bildern vom SailGP. Also wie die nachher ineinander ewig stundenlang auch ineinander haken und dann ist das der Mast noch umgefallen, der Rumpf abgebrochen, die Einzelteile hingen im Kran und naja,
ja, da finde ich, so find ich gar nicht so traurig, muss man sagen. Ja, ich habe auch meinen Sohn, wir haben ja jetzt dieses gemeinsame Projekt da, diesen Grachtenschlepper, der ist ja auch fertig. Also ich muss nur noch die RC-Technik einbauen, da habe ich ein bisschen Problem mit dem Anschließen, aber das kriege ich auch noch hin. Aber das Boot ist optisch komplett fertig, also es ist alles tutti kompletti, wirklich 100%. Sieht auch richtig toll aus und dann habe ich so gedacht, ach komm, das ist auch blöd, weißt du, wenn wir jetzt zusammen ein ferngesteuertes Boot haben, dann streiten wir jetzt immer. So, mein Sohn ist nicht nur Meeres, der findet natürlich immer toll, wenn die Color Line hier vorbeifährt und. Jetzt habe ich so ein Modell gedruckt, so ein Kreuzfahrtschiff zu drucken, was wir dann umbauen als Colorline. Auch geil. So 80 Zentimeter. Geil. Jetzt ist mir der Drucker, ist mir so ein Nozzle abgeraucht. Also diese Düse. Jetzt ist nur der Unterteil, die Superstructure fehlt. Also die zwei von drei Teilen des Aufbaus sind fertig. Ein Teil fehlt. Jetzt liegt die da rum. Wir wollten eigentlich am Wochenende schon lackieren und sowas. Und ich habe jetzt ein neues Ding bestellt. Das muss ich erstmal wieder einbauen und hier alles nivellieren in dem Drucker. Der hat aber jetzt auch viel gedruckt. Also nach 200 Stunden kann das auch mal passieren. Ich habe den ja erst im Dezember gekauft, aber der hat halt echt viel gedruckt. Und bei dem Kreuzfahrtschiff ist mir das scheißegal. Finde das da so kaputt, also grau, halb gedruckt in verschiedenen Farben.
Ja, das stimmt.
So ein bisschen gespachtelt da dran und so. So, genau. Aber bei dem alten Grachtenschlepper, als der nicht fertig war, oder da ist mir irgendwas abgebrochen, habe ich gedacht, oh Mann, das ist so traurig. So ein historisches Schiff, aber so ein Kreuzfahrtschiff. Und das habe ich bei den, ich muss sagen, bei den, also um das Boot tut es mir dann bei den SailGP-Dingern nicht leid, weil das sind so Rennmaschinen.
Das ist wirklich, wo man sagt, ist keine, so eine richtige Seele. Ich muss mich ja noch, aber wobei ich muss mich dann
heißt der SailGP und nicht SailGP.
Muss mich dran erinnern, ich habe ja da in Sassnitz, war ich ja dann auch in dem Fahrerlager und das war die Szene, wo auch crasht, da hatte doch schon beim Training vorher sich die Brasilianer, ist irgendwie das Schiff kaputt gewesen und dann die arme Martin Grail, immerhin auch, ich glaube, ist die auch Doppel-Olympiasieger 49er und die ist ja die einzige Steuerfrau. Und dann sitzt sie da in, weiß nicht, hat so einen Mülleimer sich auf ihr Schiff gebaut und feudelt da das Wasser aus diesem zerstörten Rumpf irgendwie raus. Und genau da, wo ich dachte, ey, da muss doch eigentlich die Seele sitzen von diesem Boot. Aber ich glaube, da in diesen Kohlefaserteilen, wo du ja dann auch die Bugspitze abbauen kannst oder das Heck und ein anderes dran schweißt, ist es dann nicht so drin. Wobei ich aber sagen muss, wenn ich so überlege, kannst du auch nicht sagen, Regattaboote haben, wenn ich so an meine ganzen Regattaboote, ich streichel auch immer drüber,
ja,
wenn man
ja
schon
was
wieder
anderes,
mit denen erlebt
ja
hat. So. Ja, ja, da hast du recht. Aber ich glaube, von denen, auch wenn du dann eine. Ich bin da schon einmal, ich rede auch mit dem Boot. Ich weiß nicht, ob Erik das
auch
macht mit seinem Schiff.
Gisela kriegt immer
aber so diese,
von mir.
Diese,
ich sage, wie geht's dir, Schatz?
Ja, aber so ein Rennen, wo Kohlefaserröhre da, aber wir müssen wir ihn mal fragen. Aber ich glaube, so mal so drüber streichen, weil man denkt ja manchmal schon,
geht ja sofort kaputt, diese Leichtbau-Dinger. Anders ist zum Beispiel so, weiß nicht, Boris mit Malizia, der wird wahrscheinlich sagen, ach, das alte Mädchen oder sowas.
Oh.
Mit Sicherheit.
Ja, denke ich auch, wenn um die Welt
ja,
damit
gesegelt
ist.
Wenn du jetzt in Abu Dhabi auf dem Parcours fährst, weißt, und das ist nicht mal deins,
ja,
das ist
ja, aber
gestellt,
man mag sich täuschen.
Nicht
ja,
ich glaube
recht.
Nicht. Da musst du, glaube ich, drauf geschlafen haben auf so einem Schiffchen oder wie du ganz viele Regatten gefahren.
Ja, mal eine gute Frage, aber so ein Slingsby, ob der da drüber streichelt, das kriege ich nochmal raus.
Frag mal also, ob Slingsby, ob der seine Boote streichelt.
Ja,
das kriege ich nochmal raus. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Carsten, wir wollten ja noch über Gitana sprechen, aber wir haben jetzt, so lange. Du hast aber einen tollen Artikel geschrieben über die neue Gitana. Mach einen kurzen Teaser für Segelreporter.
Stimmt. Ja, genau. Ich meine, du bist einfach nur das revolutionärste Schiff. Wir haben schon überlegt, sag mal, gehört es eigentlich zur Regatta oder nicht?
Kurzer Teaser.
Ist das
nicht, ne?
Regatta, das ist einfach. Genau. Es ist einfach nur eine Rekordmaschine, aber passt hier eigentlich in dieses Umfeld, fliegt aber über die Ozeane und ja, ist gerade rausgekommen am Wochenende. Das wird den Segelsport noch mehr revolutionieren, kann man sich gerne mal an durchlesen. Auch das Video finde ich ganz spannend, ist noch alles KI generiert. Sehr bewegendes oder sehr revolutionäres Thema, finde ich.
Kann man sich ab jetzt durchlesen auf Segelreporter.
Ja.
Mit einem Abo kann man noch länger lesen, noch mehr lesen. Die Hintergründe lohnt sich eh immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit Miku, glaube ich, ne? Da können wir auch mit den Gitana sprechen. Passt auch ein bisschen hin. Wir haben diesmal ein Regatta-Thema reingenommen, dann machen wir nächste Woche auch mal was über die Gitana in dem
oder so. Spezial. Genau, wir mixen das so ein bisschen.
Mhm. Ansonsten dir eine gute Woche, den Hörern eine gute Woche. Und
Helau, ne?
Dann haben wir den nächsten regulären, ist glaube ich schon, ich habe heute drüber geschrieben, oder wir haben es heute, wir machen jetzt großen, das wird toll, Orca-Test, Orca-Navigation, Langzeittest mit 5 Seglern. Ich glaube, das nächste oder übernächste Mal ist schon dann unser Auftakt-Podcast mit den 5 Seglern, von denen viele Namen bekannt sind, manche nicht. Ein Boot ist auf jeden Fall wahnsinnig bekannt. Richtig? Wir sagen noch nichts.
Ja.
Das wird toll. Und wer darüber mehr erfahren will, Segelreporter, kann man den Ankündeartikel lesen. Den Test kann man frei lesen. Mhm. Und bis nächste Woche. Gute Woche. Und nächste Woche, weißt du, was so schön ist, und alle hören, nächste Woche ist warm, wenn wir uns sprechen. Also es ist zweistellige Temperatur.
Ja, ja, endlich.
Ich möchte jetzt,
Gott, hat wieder geschneit
ich möchte
heute.
Nichts mehr von Eis hören.
Nee, das reicht. Ich will ja aufs Wasser. Ich war noch gar nicht
am
Wasser.
Wir haben heute die Grünkohl gegessen nochmal. Ich gesagt, das war das letzte Mal. Nächstes Mal ist die Spargel. In dem Sinne. Tschüss. Schönen Abend.
Tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.